seat.
Jesus verließ den Tempel und war im Begriff, wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, es muss so kommen, aber das Ende ist das noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang, es ist wieder Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten und sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Nicht lange vorher hat Jesus seinen triumphalen Einzug in Jerusalem gehabt. Die Geschichte heute handelt von seinem Auszug. Den Bürgern der Stadt hatte er vorher gesagt, dass sie ihn nicht mehr sehen würden, bis zu dem Tag, an dem alle ihn sehen und als den Herrn der Welt erkennen würden. Dass das nicht einfach nur ein großes Comeback als König in der Hauptstadt sein würde, das konnten die Jünger noch nicht ahnen. Aber an sowas dachten sie dann wohl, wenn sie ihn nachher auf seine Wiederkunft ansprachen, obwohl er ja direkt neben ihnen stand. Wiederkunft, Comeback. Jetzt verlässt er also mit seinen Jüngern zum letzten Mal den Tempel und gemeinsam schauen sie nochmal zurück. Was für Gebäude! Und dann wie ein Donnerschlag die Ankündigung der Zerstörung. Das muss die Jünger voll getroffen haben, denn wie alle in Israel dachten sie, der Tempel Gottes Wohnung bei den Menschen zerstört. Niemals. Das Ende des Tempels, das ist das Ende der Welt. Anders kann es nicht sein. Wie sollte es ein Leben ohne den Tempel geben? Die dreifache Frage der Jünger lässt erkennen, dass sie diese Dinge nur zusammen sehen konnten, als ein Ereignis. Wann wird das sein? Wie wird sich das ankündigen? Und wie geht das dann mit deiner Herrschaft? Statt einer Zeitangabe spricht Jesus eine Warnung aus. Lasst euch nichts vorgaukeln. Vorher muss noch viel, viel passieren. Macht euch auf alles gefasst. Das Ende ist das noch lange nicht. Und wenn euch jemand etwas anderes verspricht, dann glaubt ihm nicht. Die Ereignisse, die Jesus hier so aufzählt, sind keine Kilometersteine, die uns jetzt anzeigen sollen, wie weit wir sind, oder Ortsschilder, die sagen, wo wir stehen. Nein, sie sind Gebots- und vor allen Dingen Warnschilder. Sie gelten nicht erst irgendwie kurz vor Schluss, sondern über die ganze Zeit nach ihm, und sie können sich auch in Wellen wiederholen, etwa Verfolgungswellen und ruhige Zeiten, Zeiten von Mangel und Zeiten von Überfluss. Es scheint aber so, als wenn die Wellen immer höher ausschlagen. Allerdings, die meisten Wellen laufen auch wieder ab. Und die sogenannte Endzeit ist auch nicht irgendwie ein Film, der abläuft und den wir uns staunend oder entsetzt, aber passiv anschauen können, sondern wir sind selber mittendrin im Geschehen. Nun zum ersten Teil der Frage, was wird das Zeichen sein? Gibt es etwas, worauf wir ganz besonders achten müssen? Ja, für die Jünger gab es das, und zwar ganz konkret. Und im Gegensatz zu den Versen eben, kommt Jesus nun zu einem ganz bestimmten geschichtlichen Ereignis, das sich so auch nicht wiederholen wird. Wir lesen mal weiter. Der Prophet Daniel hat von dem Gräuel der Entweihung oder Verwüstung gesprochen, der am heiligen Ort stehen wird. Wer das liest, der überlege, was das bedeutet. Wenn er ihn dort stehen sieht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um seine Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Betet auch, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst. Denn es wird eine Not herrschen, wie sie von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Würde diese Zeit nicht verkürzt werden, dann würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen soll sie verkürzt werden. 40 Jahre später, ausgerechnet wieder während des Passas, während die Stadt voller Pilger ist, ziehen die Römer einen Belagerungsring um Jerusalem. Es beginnt die schrecklichste Zeit für die Menschen der Stadt überhaupt. Die Geschichtsschreibung erzählt von 5 Monaten Belagerung, Hunderttausenden von Toten und der kompletten Zerstörung. Jesus hat aber seinen Jüngern ein Alarmzeichen gegeben. Was aber genau bedeutet dieser Gräuel der Verwüstung? Da stand, wir sollen bei Daniel nachlesen und überlegen, was das heißt. Manche vermuten ein bestimmtes Standbild oder römische Feldzeichen oder irgendwas Gegenständliches, was im Tempel nicht zu suchen hat. Egal. Der Prophet Daniel nennt diesen Begriff 3-mal in seinen ziemlich rätselhaften Weissagungen. Und dabei spricht er immer von einem konkreten Zeitpunkt, an dem das tägliche Opfer im Tempel abgeschafft und an seiner Stelle eben dieser Gräuel der Verwüstung oder Entweihung aufgerichtet wird. Was hat es sich auch damit auf sich? Das tägliche Opfer wird abgeschafft, weil Jesus selber das Opfer geworden ist. Darum waren die Opfer im Tempel hinfällig und wurden zu völlig sinnentleerten Handlungen und blieben schließlich ganz aus. An ihre Stelle traten Chaos, Gräuel und Zerstörung. Hat mit Jesu Sterben, Auferstehen, mit seiner Himmelfahrt und Pfingsten der neue Bund mit Gott begonnen, ist das hier das krachende Ende des Alten. Wenn aber die Sünden vergeben sind, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, wenn die Sünden vergeben sind, gibt es keine Opfer mehr. Wenn die Schulden komplett getilgt sind, was soll man noch abstottern? Und es gibt keinen Weg an Jesus vorbei, etwa durch Tieropfer. Die Abschaffung des Opferdienstes und die darauf folgenden heillosen Zustände werden für die Christen das Alarmzeichen zur sofortigen Flucht, ohne sich überhaupt nochmal umzusehen. Viele Christen haben sich dank dieser Warnung retten können. Die in der Stadt blieben, weigerten sich beharrlich, eine Kapitulation anzuerkennen, wohl auch, weil sie auf ein wundersames Eingreifen Gottes warten, eben auf den Messias, wie sie ihn sich gedacht hatten, der die römische Besatzung beendet, Freiheit, Frieden und Sicherheit bringen sollte. Aber er kam nicht, denn der Echte war ja schon da, aber sie hatten ihn verworfen. Und mit ihm war der alte Bund mit seinem Opferdienst vollendet, der neue in Kraft. Darum konnte Gott auch den Tempel der Zerstörung preisgeben. Die Stadt wurde erstürmt und völlig zerwüstet, bis auf ein paar Ruinen, die heute noch stehen. Das Ganze ist also präzise so geschehen wie vorausgesagt. Aber das Ende konnte das noch nicht sein, denn eins stand ja damals noch aus. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden. Damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde, lautete der Auftrag, der vorher noch zu erfüllen war und der uns auch jetzt noch beschäftigt. Die Jünger hatten damals allerdings noch keine blasse Ahnung, wie groß die Welt überhaupt ist und wie lange das folglich dauern würde. Wir wissen das heute und in unserer Zeit dürfte es auch keinen Winkel auf der Welt mehr geben, wo man noch nichts von Jesus gehört hat. Das macht unsere Zeit noch mal spannend. Die Voraussetzung ist da. Das Ende könnte kommen. Wie sollten wir das erkennen? Lesen wir mal weiter. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Messias, oder seht, er ist dort, dann glaubt es nicht. Denn mancher falscher Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen und wenn möglich sogar die Auserwählten irreführen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, hier ist er im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz am Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wie sollen wir also zwischen falschen Heilsversprechungen und zwischen Endzeitpropheten den wirklichen, wiederkommenden Herrn erkennen? Ganz einfach, er wird nicht zu übersehen sein und für jeden klar zu erkennen. Es wird dann keinen Zweifel mehr geben, jeder wird wissen, was los ist, auch der, der es nicht wissen wollte. Und alles, was nicht derart eindeutig ist, ist fake. Die Wiederkunft Jesu wird mit Dingen einhergehen, die jenseits von allem ist, was wir uns denken können und letztlich das Ende unserer Weltordnung aus Raum und Zeit bedeuten. Und wir dürfen dann bei ihm zu Hause sein. Nur wann? Aufhorchen lässt mich ein Vers aus dem Lukas-Evangelium diesmal. Nein. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Über die ganze Erde. Seit ungefähr 100 Jahren wissen wir, was Weltkriege sind. Und mehr als alle Menschen vor uns wissen wir von Dingen, die die ganze Welt betreffen. Ob Klima, Umwelt, Politik oder Wirtschaft, es gibt fast nichts, was nicht gleich globale Auswirkungen hat. Und das macht Angst. Und wir wissen mehr als alle auch, wie zerbrechlich unser Planet ist. Dass seine ganze Temperaturregelung von jenen 0,04% CO2 in der Atmosphäre abhängt, den Wert nicht verändern bitte. Und dass das, was wir für festen Boden unter unseren Füßen halten, in Wirklichkeit dünne Schollen sind, die auf einem Meer aus glühender Magma herumtreiben und sich manchmal auch mit Getöse aneinander reiben. Wir haben Angst vor Dingen, die mit der ganzen Erde geschehen. Das ist das Kennzeichen unserer Zeit. Auch wenn der Globus noch rund läuft und die Kräfte des Universums noch funktionieren, wir leben in spannenden Zeiten. Könnte bald soweit sein. Und wir sollten bereit sein, Jesus zu begegnen. Aber das müssen wir sowieso. Das Leben kann schnell zu Ende sein. Was aber, wenn es mit seiner Wiederkunft noch 300, 400, 500 Jahre dauert? Das halte ich für das viel größere Problem. Ich versuche mal ein Gleichnis. Wir stellen uns mal vor, wir fahren ein altes und schon ziemlich kaputtes Auto, während das neue schon bestellt ist. Wir haben es noch nicht gesehen, wir kennen es nur aus dem Prospekt. Aber der Händler hat uns keinen Liefertermin genannt. Und jetzt haben wir das Problem, was investieren wir in unsere alte Karre noch? Wir können mit allem, was wir reinstecken, aus kein neues draus machen. Aber solange das Neue nicht da ist, muss das Alte halt fahrbereit gehalten werden. Und wer ein altes Auto hat, der kennt das. Wenn der Auspuff neu gemacht ist, kommt die Kupplung. Wenn ein Problem noch so leidlich gelöst ist, dann kommt das nächste. Tja, aber wir stehen jedes Mal wieder vor dieser Entscheidung, was stecken wir rein? Wie lange brauchen wir es noch? Wir können aus unserer alten Erde auch keine neue machen. Und das Gute ist, das müssen wir auch nicht. Die neue kommt ja. Und so vieles, was kaputt ist, können wir auch nicht reparieren. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass noch einige Generationen nach uns hier leben wollen. Wir müssen, im Bild gesprochen, unsere Welt weiter fahrbereit halten, also bewohnbar halten. Und das ist kein Selbstgänger. Und ich glaube schon, die jungen Leute, die noch bis zum Lockdown freitags immer auf die Straße gingen, dass sie recht haben mit ihrer Anklage, dass wir mit unserem Wachstums- und Wohlstandsdenken sie um ihre Zukunft bringen. Schon die nächste Generation wird mit Problemen zu tun haben, gegen die unsere wirklich klein sind. Okay, das haben Leute vor uns auch schon immer gesagt. Denn schon von Anbeginn der Welt stolpern wir von einer Krise in die nächste, ohne die erste wirklich gelöst zu haben, wie beim alten Auto. Und wir sind gefragt, die Probleme und Krisen, auch die, von denen Jesus in unserem Text spricht, sind nicht irgendwie Kilometersteine auf dem Weg in die neue Welt, an denen wir irgendwie fröhlich winkend vorbeifahren. Muss ja so kommen, ist eben Endzeit. Nein, das sind Dinge, die uns fordern und noch ganz anders fordern werden. Machen wir uns drauf gefasst. Zu den Dingen, die uns zurzeit reichlich zu schaffen machen, gehört sicherlich auch das. Und an dem Vers möchte ich mich etwas aufhalten. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Während der Vorbereitung für diese Predigt hatte ich die nächtlichen Randale und Plünderungen vor einigen Wochen in Stuttgart vor Augen. Nur ein Beispiel. Dass die Gesetzlosigkeiten von ganz links bis ganz rechts und vom Taschendieb bis zum Wirecard-Manager erschreckende Ausmaße annimmt, das beklagen wir alle. Das braucht uns auch keiner mehr zu sagen. Der Vers zielt aber in eine andere Richtung. Jesus spricht ja nicht zu jenen Gesetzlosen und Chaoten, sondern zu seinen Jüngern. Wie meistens spricht Jesus nicht über diese oder jene, sondern zu uns. Die Frage, die uns der Text stellt, lautet also: Was macht das mit dir und mit mir, mit uns? Versucht mal all die Meldungen der letzten Woche zu denken, die euch so empört haben, auch zu Recht empört haben. Und dann den Satz von Friedrich von Bodelschwing zu buchstabieren: Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Geht fast nicht. Ist auch kein Vorwurf und soll kein schlechtes Gewissen machen. Ungerechtigkeit, Unmoral, Gesetzlosigkeit um uns herum machen auch unsere Herzen hart. Das ist einfach so. Das sollte uns aber nicht vergessen lassen, dass Jesus gerade diese Menschen aufgesucht hat. Die Zöllner, Sünder, Abgasschummler und auch Steuerhinterzieher. Wenn wir Gottes Gebote in unseren Herzen tragen, dann geraten wir leicht in ein Dilemma. Wir möchten sie dann auch durchsetzen, möchten doch, dass alle danach leben. Gleichzeitig sind uns aber durch die Liebe die Hände gebunden. Diese Spannung hat selbst Jesus innerlich zerrissen, als er ein Kapitel vorher unter Tränen über Jerusalem sagen muss: Aber ihr habt nicht gewollt. In Anlehnung an das berühmte Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13 möchte ich mal formulieren: Wäre ich ein glühender Verfechter von Gottes Ordnungen und Geboten und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein bloßer Fanatiker, ja ein Tyrann. Denn das waren die Pharisäer und allen voran ein Saulus vor seiner Bekehrung auch. Wenn aber die Liebe kälter wird, kann uns diese Spannung zwischen dem Hunger nach Gerechtigkeit, wie die Bergpredigt das nennt, einerseits und der erlebten Gesetzlosigkeit andererseits ansprechbar machen für Menschen, die vorgeben, das alles mit starker Hand lösen zu können. Einer Untersuchung zufolge ist schon bald die Hälfte der Deutschen für eine starke Regierung, die durchgreift und bereit dafür, rechtsstaatliche und demokratische Grundsätze aufzugeben. Die Versuchung ist da, Menschen zu folgen, die mit einfachen Lösungen Recht und Ordnung durchsetzen, Sicherheit und Moral versprechen, aber jede Menschlichkeit vermissen lassen, die genau das bedienen, was man sich schon damals unter einem weltlichen, politischen Messias vorgestellt hat. Und damit bin ich wieder am Ausgangspunkt. Bei der ersten Warnung Jesu, lasst euch nicht in die Irre führen. Viele werden kommen und vorgeben, die christlichen Werte wieder aufzurichten, zum Beispiel auch den Islam zurückzudrängen, aber dann Hass und Verachtung bringen. Würden sie immer mit Hakenkreuzen und Stiefeln daherkommen, wären sie ja leicht zu erkennen und mit Sowjetstern oder Halbmond auch. Was aber, wenn sie mit der Bibel in der Hand auftreten, vielleicht sehr erfolgreich sind, wahre Wunder vollbringen? Vor einigen Wochen gab es Medienberichte, dass sowohl Jair Bolsonaro als auch Donald Trump die sicherste Wählerschaft bei evangelikalen weißen Christen hat. Ein Reporter gab auch die Antwort, warum. Weil sie liefern, so sagte er. Sie sind gegen Abtreibungen, für Israels Politik und gegen Homo-Ehe. Und das genügt. Bei Bolsonaro kommt noch dazu, dass er gegen den brasilianischen Straßenkarneval agiert. Das passt auch noch. Und schon halten viele sie für geradezu von Gott gesandt. Der Rest ist dann egal. Nein. Mit so einer einfachen Checkliste sollten wir Menschen, Politik und Programme nicht beurteilen. Ich hoffe mal, dass sich der Reporter nicht wirklich in der evangelikalen Szene Amerikas auskennt. Natürlich, es gibt bessere und schlechtere Politiker. Aber Heilsbringer, denen wir bedingungslos folgen müssten, sind uns nirgendwo versprochen. Versprochen sind uns aber falsche Messiasse. Wir sollten gewarnt sein. Vielleicht sind wir Deutschen wegen unserer Geschichte besonders gewarnt und hoffentlich deswegen auch besonders wachsam. Hoffentlich. Vor längerer Zeit las ich die Biografie von dem Leiter eines christlichen Werkes, zu dem auch ein Krankenhaus gehörte. Anfang der 30er Jahre rühmte er sich damit, dass sein Krankenhaus als erstes in der Stadt keine jüdischen Ärzte mehr beschäftigt hat. Ich musste schlucken. Ja, er war bekennender Christ und Nationalsozialist, wie er selber sagte, und Hitler war für ihn der ganz große Hoffnungsträger für Deutschland. Er meinte aber unterscheiden zu können zwischen der nationalsozialistischen Politik, die er weitgehend mitgetragen hat, und den Versuchen der Nazis, das Christentum umzudeuten zu irgendetwas Völkischem. Diesen Versuchen hat er deutlich widersprochen, was ihm dann auch Rede- und Schreibverbote eingebracht hat. Aber beim Lesen seiner Biografie habe ich immer nur gedacht, meine Güte, wann merkt er es denn endlich? Er hat natürlich mit der Zeit sehen müssen, wohin es geführt hat. Und am Morgen des 25. Juli 1943 ging er durch die Ruinen seines bombardierten Krankenhauses, riss das Führerbild, das da zwangsweise hängen musste, von der Wand und warf es in Scherben, dem falschen Führer vertraut. Beim Weitergehen fiel sein Blick auf eine Stelle an der Decke, die nicht so geschwärzt war wie die übrigen Teile, und da stand noch deutlich die Liedzeile zu lesen: Gott ist gegenwärtig. Und Gott hat ihn nicht fallen gelassen, wie das Führerbild, und hat weiter mit ihm seine Geschichte geschrieben. Und das Werk, das er wesentlich geprägt hat, gibt es heute noch, und es nennt sich Elim-Diakonie und Freie Evangelische Gemeinde in Norddeutschland. Friedrich Heidmüller, sein Name. Was lernen wir daraus? Auch kompetente geistliche Leiter können sich zum Beispiel in Zeitfragen irren. Und wir tun ihnen nicht Unrecht, wenn wir nicht alles unkritisch übernehmen. Bitte tu das mit meiner Predigt auch nicht. Zweitens, sehen wir nicht herab auf Leute, die sich täuschen lassen. Auch nicht die in Brasilien. Wenn etwa auf der Straße vor dir jemand stolpert, dann heißt das, guck vor deine eigenen Füße, hier droht Gefahr. Wenn schon ein Friedrich Heidmüller stolpern konnte, dann kann das jeden von uns ereilen. Ich wäre zu der Zeit wohl auch mitgegangen, ich weiß nur nicht, ob aus Überzeugung oder aus Angst. Oder vielleicht nicht, Gott weiß es, ich nicht. Und das Dritte, Wenn aber, wie in unserem Beispiel, unser Herz bei Jesus ist und daran festhält, dass er der einzige und echte Christus ist, dann kann uns das vor vielen Umwegen bewahren. Aber selbst wenn wir uns dann in Zeit- und Weltanschauungsfragen verrennen und von Menschen täuschen lassen, er wird uns nicht fallen lassen. Wir müssen uns nicht angstgefüllt auf alles gefasst machen, sondern wir dürfen auf alles gefasst sein, weil er zu uns steht. Amen. Wir hören einige Lieder und summen ein bisschen mit.